die Marke der Zukunft ist immer auch die Summe der einzelnen Personenmarken unter ihrem Dach. Für mich hat sich das journalistische Arbeiten mit dem Aufkommen der sozialen Medien radikal verändert. Weil wir ja gar nicht die Welt beschreiben können, wie sie ist, wenn wir große Teile der Welt ausblenden. Was das Handelsblatt selbst angeht, ist Instagram ein extrem entscheidender Kanal. Wenn das nicht zufälligerweise Teil von meinem Job wäre und ich was ganz anderes machen würde, ich würde sogar dafür bezahlen, um das machen zu dürfen. Also es ist einfach großartig. Wenn ich auf sozialen Medien unterwegs bin, dann geht es eher darum, auch ein bisschen zu zeigen, wie ich, aber auch vor allem wie wir als Handelsblatt denken. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und eine ausgeklügelte Personal Branding Strategie gemacht habe. Man muss ja auch mal sagen, wir haben durchaus Leute, die haben in einigen Netzwerken eine viel, viel höhere Reichweite als ich. Die wichtigste Entscheidung ist Journalismus. Die Wahrheit über mein Berufsleben ist ja, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Wie müssen wir auch als Einzelpersonen, journalistische Personenmarken wahrnehmbar und ansprechbar sein, um in dieser neuen Welt bestehen zu können?
Nicht nur auf LinkedIn gehört Sebastian Mattes zu den sichtbarsten, aktivsten Führungspersönlichkeiten aus den Medien. Der diplomierte Politologe und Volkswirt ist nach vielen anderen journalistischen Stationen seit Januar 2021 Chefredakteur des Handelsblatts, Deutschlands führender Wirtschafts- und Finanzzeitung, und er hat maßgeblich zu dessen digitaler Transformation beigetragen. Mattes ist zudem Gastgeber des Podcasts Handelsblatt Disrupt. Unter seiner Leitung wurde das Handelsblatt mehrfach ausgezeichnet, darunter als beste Wirtschaftsredaktion 2022. Und auch persönlich erhielt Mattes Auszeichnungen als Chefredakteur des Jahres und als Wirtschaftsjournalist des Jahres sowie den German Startup Award. In dieser Folge möchte ich mit Sebastian Mattes über die besondere Rolle von Führungspersonen im Journalismus sprechen. Darüber, wie er seine eigene Rolle versteht und gestaltet. Und wie sich seine ausführliche Berichterstattung in sozialen Netzwerken, also kostenloser Content, mit der harten Paywall des Handelsblatts verträgt. Hier ist Kerstin Hoffmann mit Social CEO, dem Podcast für Topmanager, Führungskräfte und alle, die sie unterstützen und begleiten. Ich bin Kommunikations- und Strategieberaterin. Hier teile ich mit Ihnen Erfahrungen und Einblicke aus Praxis, Forschung und genauer Beobachtung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, und herzlich willkommen, lieber Sebastian.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sebastian, du bist als Chefredakteur eines A-Mediums ein außergewöhnlicher Interviewgast hier. Und als erstes möchte ich mal mit dir darüber sprechen, wie das eigentlich mit dem Verschenken von Inhalten ist. Du machst ja einen Podcast, du veröffentlichst ganz viel auf LinkedIn und in anderen Social Media, du bist da extrem aktiv. Andererseits hat das Handelsblatt unter deiner Leitung ja eine ganz harte Paywall eingeführt. Wie verträgt sich das? Einerseits redaktionelle, journalistische Inhalte nur gegen Geld, aber andererseits ja die vielleicht sogar noch viel spannenderen Einblicke lieferst du kostenlos.
Ich glaube, dass man da von zwei Perspektiven drauf schauen kann und sollte. Also auf der einen Seite ist es so, dass ja gar nicht alle Themen und alle Geschichten auf der Handelsblatt-Website hinter der Paywall sind. Es gibt da durchaus eine ganze Reihe von Dingen, die man auch frei zugänglich oder jedenfalls eine gewisse Zahl pro 4 Wochen frei zugänglich lesen oder anschauen kann. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir in einer Welt sind, in der ein Medium wie das Handelsblatt einfach ein Geschäftsmodell braucht, und wir finanzieren uns nun mal über die Einnahmen aus Abos. Und insofern ist das eine ganz, ganz wichtige Basis für das, was wir tun. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich wir alle auch versuchen, als quasi Markenbotschafter für das, was wir tun, für das, was wir stehen, auf anderen Plattformen unterwegs zu sein, für das zu werben, Einblicke zu geben. Und ich verstehe LinkedIn zum Beispiel, aber auch die anderen sozialen Kanäle, gar nicht so sehr als Kanäle, auf denen ich irgendwas verschenke, sondern das sind für mich eher so die Marktplätze, wenn man so will, auf denen ich mit Menschen ins Gespräch komme, erkläre, wie wir denken, was wir tun, wie wir arbeiten und aber auch ganz viel Feedback bekomme und Impulse für neue Geschichten und Dinge, die wir uns mal anschauen sollten. Also würde ich es eher so betrachten. Im Grunde ist das alles Teil unseres Gesamtauftritts. Und ich glaube, wir müssen uns ganz klar machen, in einer Welt, in der vielleicht in Zukunft wir alle nur noch Bots haben, die miteinander plaudern, werden natürlich Menschen und auch Menschen, die ich erreichen kann, denen ich vertraue, wichtiger. Und ich will da gar nicht so sehr über mich sprechen, sondern über die vielen anderen Kolleginnen und Kollegen beim Handelsblatt, die ihre Auftritte haben in den unterschiedlichen sozialen Medien. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Markenstrategie, denn die Marke der Zukunft ist immer auch die Summe der einzelnen Personenmarken unter ihrem Dach. Und je stärker die einzelnen Personenmarken sind, desto stärker ist die Gesamtmarke. Daran glaube ich ganz fest.
Du hörst dich fast schon an wie jemand, der eine Social-Media-Agentur leitet.
Ja, ich glaube, als Medienschaffender sind soziale Medien ein ganz wichtiger Teil unseres Alltags. Das habe ich im Übrigen schon immer so gesehen. Also, ich weiß gar nicht, wann ich bei Twitter eingestiegen bin, aber ich war, glaube ich, einer der ersten Journalisten und habe schon damals verstanden, dass Twitter, damals jedenfalls, was ganz Großartiges war, nämlich Nachrichtenagentur, schwarzes Brett für das, was wir tun, Diskussionsforum, ja, also für mich hat sich das journalistische Arbeiten mit dem Aufkommen der sozialen Medien radikal verändert. Die haben mich immer fasziniert, ich habe sie immer intensiv genutzt. Ich hatte durchaus auch exzessive Nutzungszeiten mit sozialen Medien. Insofern, ich glaube, man kann sie gar nicht wegdenken aus unserem Alltag.
Ich nehme gleich mal das Stichwort Twitter auf. Das Handelsblatt ist nach wie vor auf Twitter aktiv. Du hast ebenfalls einen persönlichen Account. Kann man das heute angesichts der aktuellen Entwicklung noch vertreten? Viele gehen da ja weg, viele Medien gehen da weg, viele Organisationen gehen da weg. Wie ist da deine Perspektive und die Perspektive des Handelsblatts insgesamt?
Also meine persönliche Perspektive darauf ist, man sieht ja anhand meines öffentlichen Profils nicht, wie wenig ich das noch nutze. Ehrlich gesagt, ist Twitter für mich zunehmend unerträglich. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das nur der Algorithmus ist, der mich mit Themen versorgt, jedenfalls das Gefühl, dass die Art der Auseinandersetzung dort eine ist, die ich nicht schätze und dass der Informationsmehrwert für mich verhältnismäßig gering ist. Ich nehme aber auch zur Kenntnis, dass es durchaus Journalistinnen und Journalisten gibt, die das anders bewerten. So. Ich kann nur sagen, ich nutze Twitter kaum noch. Für mich hat LinkedIn viel von dieser Rolle eingenommen. Ein bisschen TikTok, muss ich offen gestehen. Aber für politische Journalisten in der tagesaktuellen politischen Debatte ist es durchaus anders. Und ich kann nur sagen, jeder soll und muss entscheiden, ob er bei Twitter sein möchte oder nicht. Fakt ist für uns, gerade als Journalisten, wir es fast unjournalistisch uns zurückzuziehen, denn für uns ist es ja wichtig, überall zu sein, wo andere Menschen sind und Austausch stattfindet, um auch darüber berichten zu können. Das heißt, so dieser allgemeine Ruf nach einem Rückzug von Twitter, den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Der Grund, dass ich es nicht mehr so viel nutze, ist einfach ein persönlicher und mein Nutzungsverhalten hat sich verändert, aber Gott sei Dank haben wir sehr viele Kolleginnen und Kollegen beim Handelsblatt, die es noch weiter nutzen.
Und du glaubst nicht, dass es der Marke schadet?
Also wenn Reporterinnen und Reporter von uns da unterwegs sind, auf gar keinen Fall, weil wir müssen ja dort sein. Wir müssen uns anschauen, was da stattfindet. Ich finde es auch richtig, wenn Journalisten bei Truth Social von Donald Trump sind, um zu gucken, was Donald Trump dort von sich gibt. Weil wir ja gar nicht die Welt beschreiben können, wie sie ist, wenn wir große Teile der Welt ausblenden. Nun will ich Twitter nicht überschätzen und das tut der mediale Diskurs durchaus. Insofern wollen wir das auch alles nicht überbewerten. So, was das für uns als Marke bedeutet, ehrlich gesagt, spielt im Social Media Mix Twitter kaum eine Rolle. Wir haben einen Feed laufen, wo unsere Texte verbreitet werden. Mir ist klar, dass das nicht die alleraufregendste Social Media Strategie ist, aber unser Fokus in sozialen Medien liegt schon deutlich länger bei Instagram, vor allem aber bei LinkedIn, wo wir lange Zeit, seit längerer Zeit das größte publizierende deutsche Medium sind.
Ja, Instagram, du hast auch einen persönlichen Instagram-Account, du hast ein persönliches Facebook-Profil. Wie wird das denn perspektivisch mit den Meta-Plattformen angesichts der aktuellen Entwicklung?
Also mein Instagram-Profil ist weitgehend privat, da mache ich so ein bisschen berufliche Sachen, aber ehrlich gesagt ist auch der Followerkreis da überschaubar. Ich akzeptiere, dass ich vielleicht nicht die interessanteste Figur für die Instagram-Community bin. Für mich persönlich ist Instagram eher Entertainment und Facebook nutze ich praktisch gar nicht mehr. Da werden meine Instagram-Sachen automatisch ausgespielt. Insofern ist das der Blick, den ich da drauf habe. Für was das Handelsblatt selbst angeht, ist Instagram ein extrem entscheidender Kanal. Wir verkaufen einen überraschend großen Anteil unserer Abos über Instagram. Und wenig überraschend ist das eine bestimmte Demografie. Und ich blicke mal anders drauf, egal wie es bei Meta weitergeht. Wir als Handelsblatt müssen natürlich auch dort sein, wo unsere Zielgruppen sind. Und da ist nun mal Instagram eine wahnsinnig wichtige Plattform. Und deswegen haben wir auch ein kleines, aber sehr, sehr fähiges, ganz starkes Instagram- und Social-Media-Team, die Kanäle auf eine tolle Art und Weise bespielen. Und vielleicht einfach mal nur so eine Geschichte, warum das so wichtig ist. Wir hatten vor ein paar Monaten eine Gruppe von Unternehmensberaterinnen und Beratern bei uns im Haus. Und ich frage dann immer, hey, wie nutzt ihr eigentlich Medien? Wie nutzt ihr das Handelsblatt? Wie sieht so euer eure tägliche News Journey aus? Und das war ganz interessant. Das war wirklich eine der ganz großen Beratungen. Die Besucher waren alle so unter 28, würde ich sagen. Und die Antwort war, die Mehrheit von denen nutzt jeden Tag mehrfach Handelsblatt. Und ich so, ah ja, ist ja cool, interessant. Und wie macht ihr das so über die App oder was? Und da war die Antwort, der erste Kontaktpunkt ist immer Instagram. Also die nutzen im Grunde Instagram als Feed, um Inhalte des Handelsblatts zu konsumieren. Und das hat mir nochmal klar gemacht. Ich würde niemals auf die Idee kommen, Nachrichten über Instagram zu konsumieren. Das wäre einfach nicht mein Weg. Aber wir müssen akzeptieren, dass da jüngere Menschen kommen, die eine völlig andere Art und Weise haben, sich durch die Newswelt zu bewegen. Und denen müssen wir ein Angebot machen. Und das tun wir.
Und TikTok, du hast gerade schon gesagt, in steigendem Maße TikTok, auch für dich persönlich?
Ja, auch für mich, vor allem für mich persönlich. Ich habe, weiß ich nicht, irgendwann angefangen, über TikTok zu recherchieren und über TikTok zu kommentieren. Lange Zeit hatte ich nur so einen ganz anonymen Account, den ich dann irgendwann im Laufe der Zeit, also dann habe ich einen neuen Account aufgemacht mit richtigen Namen und so weiter. Und wir haben auch ein paar Experimente gestartet mit Videos von Veranstaltungen, wo ich auf der Bühne Minister interviewt habe zum Beispiel oder solche Dinge. Vor allem aber nutze ich es einfach, um mich zu unterhalten, informieren, Spaß zu haben. Ich finde es einfach bei allen, und das muss man, glaube ich, voneinander trennen, bei allen geopolitischen Fragestellungen, die dahinter stehen. Ich bin dafür, dass man durchaus auch in Europa über ein TikTok-Verbot diskutiert, ja. Aber losgelöst davon, als rein technisches Produkt ist es eins der besten Social-Media-Produkte, das jemals gemacht wurde. Das muss man wirklich sagen. Und aus einer rein geopolitischen Perspektive finde ich halt, dass wir es hier mit einem wahnsinnig mächtigen, auch popkulturrelevanten Produkt zu tun haben. Ja, also dieser TikTok-Algorithmus bestimmt, was die Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen westlichen Ländern sehen. Ne, außer Indien, die ist verboten. Und das ist ungefähr vergleichbar so wie die Radiosender in den USA in den 60er Jahren. Das waren ja kulturell wahnsinnig wichtige Institutionen. Die Amerikaner hätten aber damals niemals zugelassen, dass diese Radiosender von den Russen betrieben werden. Weil selbst wenn, ne, und bei TikTok, es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Algorithmus in irgendeiner Form manipuliert wird. gerade im politischen Bereich. Aber allein die Möglichkeit, dass wir eine direkte Verbindung von Peking in die Gehirne der Mehrheit der westlichen Jugend haben, ist natürlich bizarr. Und das heißt, wir müssten, also darüber müssten wir viel intensiver sprechen. Aber wenn man das mal löst von dem Produkt selbst, dann ist es natürlich großartig. Und es ist wahnsinnig, es ist addictive und es gibt rechtsradikale Inhalte und das ist mir alles klar. Ich meine nur einfach die Plattform, wie sie gebaut ist, wie der Algorithmus funktioniert, das ist schon wahnsinnig faszinierend.
Und wie schnell der Algorithmus auch lernt.
Ne? Wie schnell der Algorithmus lernt, absolut, ja. Wenn ich zum Beispiel nach so einem Tag interessanter politischer Debatten, sei es jetzt in Frankreich, in den USA oder in Deutschland, abends TikTok öffne, dann bekomme ich die spannendsten Outtakes der wichtigsten Debatten präsentiert. Von TV-Sendern, von Leuten, die dabei waren. Ich kriege eine Kommentierung, ich krieg Teile von Podcasts, die sich darüber auseinandergesetzt haben. Es ist halt einfach, dieses Klischee, es sind nur noch irgendwelche jungen Typen oder Mädels, die vor der Kamera tanzen, ist ja längst vorbei. Es ist ja einfach ein relevantes, interessantes, informatives Medium geworden. Und man muss einfach aufpassen, dass man nicht zu viel Zeit damit verbringt. Also das klingt jetzt so, als ob ich mich jeden Tag stundenlang damit beschäftige. Ne? Ich würde sagen, mein TikTok-Konsum pro Woche ist maximal eine Stunde oder so. Ne? Nur ich finde es einfach von der technischen Perspektive einfach echt gut gemacht.
Ist LinkedIn ein Twitter-Ersatz geworden für dich?
Denke, also es wird niemals ein Twitter-Ersatz sein können, weil das, was bei Twitter toll war, diese Knappheit, auch in der Zeit, als es nur 140 Zeichen waren, auf den Punkt zu kommen, den Kern einer Information oder eines Gedankens weiter zu verbreiten, das hat LinkedIn natürlich nicht. Und LinkedIn hat für mich ganz viele Nachteile. Es ist ja eine Plattform, wo es gerade nicht darum geht, auch Inhalte zu verbreiten, die auf anderen Plattformen stattfinden und so, immer die nervige, okay, und der Link ist in den Kommentaren und so. Deswegen ist es auf jeden Fall nicht der Ersatz. Was es bei mir nur ersetzt, ist der Kontakt mit den Leserinnen und Lesern zum Beispiel oder mit anderen Teilen unserer Community. Es ist schon sehr erstens effizient und zweitens gut gelöst, wie man ins Gespräch kommen kann, wie Inhalte von uns kommentiert oder auch kritisiert werden. Ich habe durchaus schon größere Diskussionen auch zu meinen Leitartikeln gehabt, die sich stark weiter verbreitet haben und in denen dann Gedanken kamen, die ich wieder aufgegriffen habe und ein paar Wochen später kommentiert habe. Insofern, und das war ja im besten Sinne auch das, was Twitter war, dieser Rückkanal, den wir natürlich irgendwie mit Leserbriefen und Kommentaren hatten, aber dann doch irgendwie nicht, weil es nicht so intensiv genutzt wurde. Und ich habe das Gefühl, dass es eine tolle Art ist, mit den Menschen überall in Kontakt zu bleiben.
Und das ist ein schönes Stichwort, denn ich möchte mit dir nochmal etwas mehr sprechen über deine persönliche Kommunikation. Ich folge dir auf allen sozialen Netzwerken. Ich fand das auch ganz interessant, als du jetzt letztens in Davos warst, was man da hatte man ja zum Teil wirklich das Gefühl, mit dabei zu sein im Publikum, nicht nur auf Instagram, sondern eben auch auf LinkedIn. Jetzt steht in deiner Profilzeile auf LinkedIn Chefredakteur Handelsblatt / Podcast Host Handelsblatt Disrupt. Das finde ich interessant. Ist das für dich beides gleichgewichtet?
Ich glaube, der Podcast-Host ist Teil von meinem Job als Chefredakteur und mir ging es in der Profilzeile einfach darum, das steht da schon so lange, da war der Podcast noch viel unbekannter, einfach das Produkt ein bisschen bekannter zu machen. Ich würde das jetzt nicht so als eine Hierarchie sehen, aber ich muss sagen, also manchmal muss man sich ja auch konzentrieren und fokussieren im Alltag und muss hinterfragen, was man eigentlich weitermachen kann und was man abgeben muss, weil neue Dinge dazukommen. Ich glaube, eine der Sachen, bei denen es mir am schwersten fallen würde, aufzuhören, wäre es der Podcast, weil der mir schon wahnsinnig großen Spaß macht. Auch gerade das Format, was ich jetzt mit Miriam Meckel gerade in den letzten 4 Wochen gemacht habe, wo wir in 4 Sonderfolgen bei Handelsblatt Disrupt über den Zustand Deutschlands und so die aus unserer Sicht größten und wichtigsten Zukunftsfragen gesprochen habe. Das ist schon es ist schon ein Teil des Jobs, der mit am meisten Spaß macht und Ich glaube, wenn das nicht zufälligerweise Teil von meinem Job wäre und ich was ganz anderes machen würde, ich würde sogar dafür bezahlen, um das machen zu dürfen. Also es ist einfach großartig.
Hast du sowas wie ein persönliches Programm für dein eigenes Auftreten in sozialen Medien oder anders gefragt, was soll jemand über Sebastian Matthes als Person, als Mensch sagen, der oder die deine Beiträge liest und anschaut?
Boah, gute Frage. Also es gibt definitiv kein Programm. Vielleicht müsste es das geben. So gehe ich oft nicht an Dinge ran, auf jeden Fall nicht, was mich persönlich angeht. Vielleicht muss man es eher von der Perspektive her sehen, wenn ich auf sozialen Medien unterwegs bin, dann geht es eher darum, auch ein bisschen zu zeigen, wie ich, aber auch vor allem wie wir als Handelsblatt denken, um Gleichgesinnte zu finden, um Diskussionen zu finden, um auch ein Sounding Board zu haben, ob das und wie das ankommt und welche Bedenken es dagegen gibt und so. Insofern würde ich das eher als das bezeichnen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und eine ausgeklügelte Personal Branding Strategie gemacht habe, sondern wie gesagt, das ist, also für mich geht es eher darum, ich mache ja auch öfter Beiträge mal über Kollegen, um zu beschreiben, wie die arbeiten, und ich nutze eigentlich eher die Reichweite dafür, um das Handelsblatt noch anfassbarer und zugänglicher zu machen, wenn man so will, ja?
Ja, immer wenn man dich auf deine persönliche Präsenz anspricht in diesem Gespräch, kommst du aufs Handelsblatt zurück. Wie viel davon ist denn Sebastian Matthes? Oder anders formuliert, was von den Werten, von der Sichtbarkeit, die du aufgebaut hast, würdest du mitnehmen, wenn du das Unternehmen verließest?
Ja, das ist total schwer zu sagen. Also ich muss erstmal sagen, das Wichtigste an dem Job, den ich mache, ist zu verstehen, dass viel auch von der Marke kommt, ja. Es ist jetzt nicht so, dass wir als Handelsblatt dastehen, weil ich da bin, sondern weil hier ein ganz großartiges Team ganz wunderbar zusammengearbeitet hat. Was aber, glaube ich, klar ist, wenn man dann so ein Stück weit auch Zuspruch von außen kriegt oder so, das ist jetzt nichts, was ich persönlich mir hier erarbeitet habe, sondern das ist immer das, was die Summe der Arbeit aller Kolleginnen und Kollegen unter dieser Marke hier getan wurde. Und wenn ich mir so anschaue, auch Chefredakteurs Persönlichkeiten in den vergangenen Jahrzehnten, es wurde immer dann schwierig, wenn sie das Gefühl kriegten, selbst größer zu sein als die Marke. Und da, ja, also erstens bin ich nicht sonderlich der Typ dafür. Und zweitens, wir machen hier vor allem einen großen Teamjob, ne? Und deswegen ist es halt auf jeden Fall immer eher Handelsblatt, auch wenn ich durchaus sehr persönliche Sachen schreibe, aber das ist immer im Dienste dieser großartigen Redaktion und niemals eine One-Man-Show. Und weil das auch gar nicht möglich wäre in der heutigen Zeit, ein Produkt wie das Handelsblatt als so eine Solo-Show irgendwie so zu führen und zu inszenieren. Es ist immer die Summe aus der Arbeit ganz vieler wirklich kluger Menschen.
Wir kennen uns ja lange aus der Düsseldorfer Medienblase, sage ich mal. Und als du Chefredakteur wurdest, da gab es Leute, die haben dir kein halbes Jahr gegeben, weil die gesagt haben, der ist zu nett, um so einen Laden zu führen. Jetzt hast du es doch schon eine ganze Weile geschafft.
Zu nett habe ich nie gehört. Ich habe immer nur gehört, irgendwie sein Netzwerk ist nicht groß genug oder der hat doch bisher nur Digitales gemacht, was übrigens damals schon nicht stimmte, aber die Leute haben vergessen, dass ich vorher 8 Jahre Ressortleiter bei der Wirtschaftswoche war. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit damals, gab es aber auch eine andere Art von Feedback, und das war eben hier aus der Redaktion, wo eben viele gesagt haben, okay, jetzt macht Sebastian mit dieser Entscheidung, dieser Personalentscheidung, ist jetzt aber eben auch der Kurs klar. Und da war der Kurs war, wir setzen alles auf die digitale Transformation. Wir setzen alles auf einen radikalen Kulturwandel, den ich ja gerade versucht habe, ein Stück weit zu skizzieren, ne? Eben nicht keine Top-Down-Organisation, wo die klügste Person an der Spitze jede Entscheidung trifft, weil es so eine Organisation sowieso nicht geben kann, erst recht nicht in der heutigen Zeit. und eine Organisation, die sich immer weiterentwickelt und Spaß daran hat, diesen Transformationspfad zu gehen. Und das war eigentlich mit der Entscheidung meiner Personalie damals klar. So, das war ehrlich gesagt eher die Stimmung intern. Es war so, das andere war, glaube ich, so ein bisschen Mediendienstdebatte.
Du bist mit Führung und Vorbild betraut. Und wie viel hat denn dein persönliches öffentliches Auftreten gerade in digitalen Medien damit zu tun? Wie ist die Vorbildfunktion und wie wird auch deine sehr große Präsenz, wie werden deine Inhalte intern aufgenommen?
Gute Frage. Also ich muss sagen, als ich den Job übernommen hatte, habe ich meine Präsenz ja erstmal sehr stark zurückgefahren, weil ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich hier erstmal abliefern, bevor ich irgendwie draußen rumturne und überall meinen Senf dazugebe. Und deswegen habe ich, glaube ich, die ersten anderthalb Jahre, ist es nicht so, dass ich gar nichts gemacht habe, aber sehr low-key mich echt darauf konzentriert, hier intern die Prozesse zu verändern, mit den Kolleginnen und Kollegen daran zu arbeiten, die neue inhaltliche Strategie umzusetzen und so. Das war ein ganz, ganz toller, aufregender Prozess, der uns, glaube ich, recht weit getragen hat, aber das hat sozusagen meine Aufmerksamkeit genommen. Und seitdem ist es, wie gesagt, ist es ja vor allem auch so, dass ich versuche, nicht mich so sehr, das ist natürlich Quatsch, weil irgendwie stehe ich da trotzdem mit Foto oder so, aber immer wieder klar zu machen, dass es eben doch nicht ich allein bin, sondern was für eine unglaubliche Breite an tollen Leuten wir hier haben. Und man muss ja auch mal sagen, wir haben durchaus Leute, die haben in einigen Netzwerken eine viel, viel höhere Reichweite als ich. Und da bin ich wahnsinnig stolz drauf. Ich bin froh, dass es Kolleginnen gibt. Ich gehe auf Veranstaltungen mit denen und treffe ganz viele tolle Leute, aber die haben alle gar kein Interesse an mir, sondern an den Kolleginnen und Kollegen, weil das die sind, die relevant für sie sind, weil die über sie schreiben, weil die wissen, dass die sich wirklich mit den Themen auskennen. Und mir geht es darum, dass ich vielleicht meine Reichweite nutze, denen zu helfen, noch mehr Menschen zu erreichen. Weil am Ende ist es doch das, was jedem klar sein muss, dass das Handelsblatt, ich meine, wir sind knapp 190 Leute und wir haben eine so unfassbare Expertise in einigen Bereichen, die ja die Menschen, die uns nicht regelmäßig lesen, überhaupt nicht mitbekommen. Und mein Ziel ist es, diese Expertise möglichst in die Breite zu bringen, damit wir damit noch viel mehr Menschen verstehen, was für ein, wie ich finde, ist natürlich jetzt, aber was für ein irre cooles Produkt das Handelsblatt ist und vor allem, wie wir uns immer weiterentwickeln und hinterfragen und Dinge, die wir heute machen, werden wir morgen nicht mehr so machen, weil wir sagen, es war vielleicht können wir es nochmal verbessern, vielleicht war der Weg nicht ganz richtig, so. Und das ist das, was so Spaß bringt, auch mit diesem Team, das eben nicht mehr denkt, wir machen jetzt einmal eine Transformation, dann haben wir so ein neues, stabiles Gleichgewicht, sondern wir sind so ein Team, das, wo die Mehrheit verstanden hat, das geht immer weiter und das ist ein Prozess, vor dem niemand Angst haben muss, auch wenn sich meine Situation, mein Job vielleicht radikal verändern wird.
Und woran misst du, ob du dieses Ziel erreicht hast? Was ist wirklich die harte Währung beim Handelsblatt? Abos, Umsatz, Reichweite? Und in welcher Relation steht das zu deinen persönlichen KPI?
Also die wichtigste Währung, da muss ich dich jetzt enttäuschen, die ist jetzt nicht in Zahlen messbar, sondern die wichtigste Währung ist es, den aus unserer Sicht zu jeder Zeit besten und relevantesten Wirtschaftsjournalismus zu machen. Denn wir müssen mal uns klar machen, warum brauchen wir das eigentlich? Warum braucht es überhaupt Journalismus? Es braucht Journalismus, es ist im Grunde die Basis für alles, es ist die Basis für Demokratie, das weiß man noch so gerade, dass man politische Macht kontrolliert, aber wir müssen auch wirtschaftliche Macht kontrollieren. Das heißt, Menschen mit sehr, sehr viel Geld, ich meine, wir sehen das jetzt gerade in den USA, wie wichtig Journalismus ist, damit man wirklich mal beschreibt, was da hinter den Kulissen der Tech-Oligarchie los ist und wie sehr diese Typen auch ablehnen, was Journalisten tun. So, aber im Kleineren für Deutschland ist es ja genau das Gleiche. Es braucht guten investigativen Wirtschaftsjournalismus, weil sonst Investoren kein ehrliches Bild davon haben, was in anderen Unternehmen losgeht. Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die sich vielleicht auf eine neue Stelle bewerben, wissen nicht, auf was sie sich einlassen, wenn es keinen unabhängigen Journalismus gibt, der beleuchtet, was in anderen Unternehmen los ist. Und deswegen ist uns schon sehr bewusst, dass das, was wir tun, Teil davon ist, dass eine innovative Wirtschaft, wie wir sie in Deutschland sehen oder hoffentlich wieder stärker sehen werden in den nächsten Jahren, eine unabhängige, gut gemachte, unabhängig gut gemachten Wirtschaftsjournalismus braucht. Deswegen ist für uns Journalismus immer die Kern-KPI und wir treffen jeden Tag ganz viele Entscheidungen gegen Zahlen, weil wir wissen, dass das unsere wichtigste Aufgabe ist. Das heißt, wir würden durchaus Geschichten hoch auf die Website ziehen, von der wir wissen, das ist sicher nicht die bestlaufende Story jetzt, aber sie ist einfach journalistisch wahnsinnig wichtig. Und wir müssen dann alles dafür tun, mit dieser Geschichte so viele Menschen wie möglich zu erreichen, weil wir finden die ja wichtig. Aber die wichtigste Entscheidung ist Journalismus. Wenn wir die Zahlen-KPIs anschauen, dann ist wahrscheinlich die wichtigste Zahl, auf die wir jeden Tag schauen, die Zahl der Interessen der Abonnenten. Das heißt, wir gucken erstmal, was war das, was gestern Abonnenten am meisten gelesen haben. Dann würden wir schauen, in dem Zusammenhang würde man noch schauen, welche Texte wurden am längsten gelesen. Da kann man dann so ein bisschen sehen, okay, ist der Text eine Produktenttäuschung oder nicht. Wir schauen auf die Neuabschlüsse. Womit haben wir neue Leserinnen und Leser gewonnen? Und irgendwann dann geht es auch um Gesamtreichweite. Aber das ist ja so stark verfälscht durch Aggregatoren und so weiter, durch Google und Google Discover und so, dass das für uns natürlich für redaktionelle Entscheidungen längst nicht mehr die Relevanz hat, die das mal hatte. Denn wenn wir nach Reichweite gehen würden, dann wäre das Handelsblatt natürlich ein völlig anderes Produkt. Also wenn du nach Zahlen gehen würdest, steht an erster Stelle immer das Interesse der Abonnentinnen und Abonnenten. Und dann würde man durchaus in Deep Dives mal schauen, für was interessieren sich bestimmte Zielgruppen. Das machen wir aber nicht tagesaktuell, sondern so immer mal wieder, um zu verstehen, was lesen Jüngere, was lesen Frauen, was lesen Männer, was lesen Ältere, was lesen Executives, um Zielgruppen spezifisch auch die Inhaltestrategie weiterzuentwickeln.
Kannst du nachvollziehen oder messen, wenn du sagst, du möchtest bestimmte Inhalte nach vorne bringen oder sichtbarer machen? Kannst du das irgendwie nachvollziehen, wie sich da deine persönlichen digitalen Aktivitäten auswirken?
Das kommt schon mal vor, wenn ich einen Kommentar von mir poste, der bei LinkedIn sehr stark geteilt und diskutiert wird, dann sieht man auf jeden Fall einen Effekt. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt nicht mein Kerntreiber für soziale Medien. Das sieht man schon daran, dass ich einfach gar nicht genau verfolge. Weil, wie gesagt, Reichweite ist für uns nicht so eine wichtige KPI.
Wie lässt du dich denn unterstützen? In welcher Form und in welchem Umfang? Also ich nehme das jedenfalls als eine beachtliche Menge von Inhalten in den verschiedenen Netzwerken wahr. Machst du das alles allein oder hast du da Unterstützung?
Also die Wahrheit ist, es wirkt vielleicht ein bisschen mehr, als es ist. Bei LinkedIn mache ich 1 bis 3 Sachen pro Woche und davon ist immer eins mein Newsletter, den ich sowieso schreibe. Das heißt, der geht auch an Abonnenten raus. Den packe ich nur einfach auch noch bei LinkedIn rein. Habe da mittlerweile, glaube ich, 12.000 Abonnenten oder so, eine kleine Zahl gemessen mit dem Newsletter. Der geht ansonsten an 90.000 Abonnenten. Das heißt, den habe ich sowieso geschrieben. Dann gibt es kleinere Hinweise auf Dinge, die wir tun. Das mache ich mal so nebenher, wenn es zeitlich passt. Und ab und zu überlege ich mal eine größere Aktion und da arbeite ich dann mit Kollegen zusammen und lass mir mal zuliefern, was jetzt unser Silicon Valley Korrespondent, einer von beiden, irgendeine besonders spannende Recherche gemacht hat, würde ich fragen, okay, erzähl mal ein bisschen, wie du an die Informationen gekommen bist, schreib mir ein paar Absätze, dann mache ich einen LinkedIn-Beitrag da draus und dann nehme ich das zur Grundlage für einen sehr persönlichen Beitrag. Der Punkt ist, es würde, glaube ich, nicht funktionieren, das komplett von jemandem machen zu lassen, auf jeden Fall nicht für mich, weil es verliert dann so meinen Sound und insofern würde ich jetzt nicht daran, also es wäre jetzt für mich kein Weg, das an eine Agentur oder so rauszugeben, weil ich dann trotzdem immer wieder alles nochmal neu schreiben müsste. Aber es gibt schon tolle Kolleginnen und Kollegen um mich herum, die auch Ideen haben, sagen, Mensch, willst du nicht mal über Kollegin X oder Kollege Y schreiben, die haben gerade eine große Recherche gemacht. Unser Investigativteam baut eine riesen Datenbank auf, um all die Recherchen, die sie gemacht haben, die ganzen E-Mail-Leaks, die wir haben, alle durchsuchbar zu machen. Und der Kollege, der das macht zum Beispiel, den habe ich irgendwann mal in einen großen Beitrag in den Mittelpunkt gestellt und beschrieben, wie er es macht, ihn ein bisschen erzählen lassen, was er da genau tut und warum das so wichtig ist für die Recherche. Also das wäre so ein typischer Beitrag. Und da ist eine Kollegin, mit der ich sehr eng zusammenarbeite, auf die Idee gekommen.
Du hast ja gegenüber vielen anderen CEOs den Vorteil, dass es dir nicht schwerfällt, Inhalte zu produzieren, weil das ja dein Kernjob ist. Was würdest du sagen, wie viel Zeit investierst du in deine persönliche digitale Kommunikation so pro Woche?
Boah, das ist schwer zu sagen. Es ist sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, so von 0 bis 1 Stunde. Ich meine, wenn man so einen längeren Beitrag schreibt, den man durchdenkt, dann dauert das schon mal eine Zeit. Es ist aber auch gut möglich, dass ich einen Beitrag schreibe, ist schon öfter passiert, Sonntagnachmittag irgendeinen Gedanken ausformuliere für LinkedIn, der dann total einschlägt und der dann wiederum am Donnerstag danach zu meinem wöchentlichen Leitartikel wird. Und damit habe ich dann sozusagen auch wieder Zeit gespart, weil ich mir die Skizze ja schon am Sonntag gemacht habe. Dann gibt's die Diskussion unter meinem LinkedIn-Beitrag. Ich merke, wo überall meine Denkfehler waren und kann die dann sozusagen in verbesserter Form nochmal für den Leitartikel aufschreiben.
Das klingt irgendwie so, als würdest du nie nicht über Inhalte nachdenken.
Ja, weißt du, der Punkt ist, die Wahrheit über mein Berufsleben ist ja, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Insofern ist es überhaupt nicht schlimm. Und deswegen bewegen mich die Dinge, die ich hier den ganzen Tag machen darf, auch privat natürlich. Weil ich meine, ich habe mich schon immer für Politik interessiert. Ich habe mich dann sehr früh auch für Wirtschaft interessiert. Ich bin fasziniert von technologischen Entwicklungen und vor allem, wie all das zusammenhängt, ja, wie die Wechselwirkungen zwischen Technologierevolution und Politik sind. Ich meine, wir sehen jetzt die Wechselwirkungen von Technologierevolution und Geopolitik, die in einem Maße, in einer Größenordnung, wie es viele für vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht für möglich gehalten hätten. Und das Interessante ist, all die Themen, für die ich mich schon immer interessiert habe, da kommt noch Transformation unserer Branche dazu, ja. Also all die Themen, für die ich mich schon immer interessiert hatte, sind jetzt auf einmal im Kern der Aufmerksamkeit von allen. Und das ist eine ziemlich großartige Situation. Und natürlich, klar, ich lese privat total viel darüber. Aber wo endet dann auch Arbeit und wo beginnt Privatleben, wenn ich nachmittags durchs Internet surfe, neue Studien anschaue, Magazine lese, I don't know, das ist dann halt genauso Arbeit oder Hobby oder Privatleben wie auch, wenn ich dann darüber schreibe. Insofern ist die Konstellation für mich natürlich ziemlich perfekt.
Und die persönliche Interaktion, du postest ja nicht nur Inhalte, sondern es gibt ja auch Kommentare, es entwickeln sich Diskussionen. Andererseits kann man ja immer sehen, wie viel du auch unterwegs bist, ne? Bist du gerade noch in Davos, dann schon wieder in Berlin, dann schon wieder in Düsseldorf. Wie kriegst du das hin mit dem Moderieren? Das ist ja auch nicht immer nur positiv. Da sind ja auch sehr kontroverse Dinge, die sich entwickeln und die man vielleicht zeitnah beobachten muss, oder?
Also ich glaube, dass ich da nicht so gut bin, wie du mich jetzt darstellst, sondern es gibt schon auch echt Diskussionen unter meinen Beiträgen, aus denen klinke ich mich dann einfach aus. Es ist aber nie in einen bedenkenswerten Zustand. Also die Community, die mir folgt, ist total kritisch und findet bei Weitem nicht alles toll, was ich schreibe, ist aber immer über der Gürtellinie, würde ich sagen, mit offenem Visier. Das ist auch irgendwie das, was ich an LinkedIn, auf jeden Fall das LinkedIn, was ich kenne, sehr schätze. Das ist bei Twitter anders gewesen. Insofern kann man da eine Diskussion auch einfach mal laufen lassen. Das kann aber für andere Köpfe auch komplett anders aussehen, das weiß ich nicht. Für mich ist es nur so. Und in was für einer Zeit würde ich dann mal auf Kommentare reagieren? Das ist so dieser typische Moment, ich sitze im ICE und warte auf die Fahrkartenkontrolle. Es lohnt sich gerade noch nicht anzufangen, über das nächste Projekt nachzudenken. Ja, diese Mini-Zeiträume, da würde ich mal reinschauen und ein paar Kommentare beantworten. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir dafür Zeit freiräumen würde tagsüber. Vielleicht müsste ich's. Ich werde auch manchmal kritisiert, dass ich zu wenig interagiere, aber ich mache halt das, was in meinem Tagesablauf darstellbar ist.
Du informierst dich in Social Media mindestens so viel, wie du selber postest, hast du gesagt. Hast du einen Tipp, welchen Profilen auf LinkedIn oder in anderen Netzwerken man unbedingt folgen sollte?
Boah, da gibt es so vieles. Ich würde wirklich empfehlen, wer jetzt so weit gekommen ist hier in diesem Podcast, interessiert sich auch vielleicht ein bisschen fürs Handelsblatt, einmal zu schauen, wer alles von uns vom Handelsblatt bei LinkedIn unterwegs ist. Und das ist jetzt nicht nur eine plumpe PR-Aussage, sondern es gibt da wirklich ganz tolle, kluge Köpfe, die aus den unterschiedlichsten Bereichen posten. Es gibt Reporterinnen, die nur über Energie schreiben und immer die spannendsten Infografiken haben über die Entwicklung auf den Energiemärkten mit super interessanten Diskussionen darunter, bei denen ich sofort raus wäre, mit Experten aus der Energiebranche. Dann haben wir natürlich ein KI-Team, die sind alle super aktiv bei LinkedIn, machen einen wahnsinnig tollen Job. Da erfährt man sehr viel darüber, was gerade wirklich technologisch in Deutschland und Europa im Bereich KI passiert. Wir haben politische Köpfe, die ihre großen Interviews darüber ankündigen, Diskussionen über Interviews starten. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe, sich mal die Handelsblatt-Community genauer anzuschauen.
Gibt es auch jemanden, bei dem du dich besonders freuen würdest, wenn er oder sie dir folgt?
Also es gibt jetzt nicht so diesen einen Kopf von dem, ich möchte, dass Bill Gates mir folgt oder so. Das Ding habe ich jetzt nicht so am Laufen. Mir geht es eher darum, dass ich mich freuen würde, wenn der Kreis von Menschen, die sich mit unseren Inhalten beschäftigen, möglichst groß wäre, um mich dann auch bei LinkedIn mit denen austauschen zu können oder in anderen sozialen Netzwerken. Also so würde ich eher denken. Ich freue mich eigentlich über jeden, der sich fürs Handelsblatt interessiert und auf diese Weise mit uns in Kontakt tritt. Und es tut mir total leid, dass es zum Beispiel unmöglich ist, auf jede persönliche Nachricht zu reagieren, weil da wirklich viel kommt. Aber auch wenn ich nicht immer reagiere oder nur mit einem kurzen Daumen, ich nehme es immer wahr und wenn es für uns relevant ist, dann verarbeiten wir das auch immer weiter.
Wir sind noch relativ früh im Jahr. Was hast du dir für 2025 für deine persönliche Kommunikation vorgenommen?
Oh, das ist jetzt eine total enttäuschende Antwort, aber ehrlich gesagt gar nichts, weil ich hab so das Gefühl, dass wir jetzt erstmal, dass es jetzt erstmal so weiterläuft. Weißt du, bei uns intern läuft halt gerade der nächste große Strategieprozess. Ich meine, wir als Redaktion beschäftigen uns gerade intensiv mit der Frage, wie wollen wir oder wie werden wir KI einsetzen? Wie ist sogar falsch, sondern in welchen Arbeitsschritten kommt KI auf welche Weise zum Einsatz, muss man, glaube ich, besser sagen. Wir testen unglaublich viel und was wir jetzt gerade machen, ist eine umfangreiche Strategie zu entwerfen, die alle Arbeitsbereiche umfasst, in der wir uns mit der Frage befassen, welche Rolle KI spielt, wie wir unsere Inhalte weiterentwickeln, dass wir in einer Zeit, in der Menschen vielleicht nur noch mit anonymen Bots zu tun haben und vielleicht seltener direkt Medienmarken ansteuern, wie können wir in dieser Zeit noch relevant sein? Was für eine Art von Inhalten müssen wir dann anbieten, damit wir die Menschen noch erreichen? Das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr wichtige existenzielle Frage. Und dann daraus abgeleitet, wie sehen diese Inhalte aus? Was muss unser Team können für diese neue Zeit? Wie müssen wir uns auch weiterentwickeln? Wie müssen wir uns schulen? Und ganz wichtig, da schließt sich auch der Kreis zu unserer Diskussion. Wie müssen wir auch als Einzelpersonen, journalistische Personenmarken wahrnehmbar und ansprechbar sein, um in dieser neuen Welt bestehen zu können? Ja, und da ist die Antwort natürlich nicht nur LinkedIn. Es gibt ganz, ganz viele Antworten. Wir haben viele Veranstaltungen. Kolleginnen und Kollegen sind sehr viel auf Bühnen unterwegs. Jeder hat so seinen eigenen Weg. Aber damit müssen wir uns beschäftigen. In einer Zeit, in der vielleicht in ein paar Jahren vor allem unsere Bots miteinander in Aktion treten. Ich bin mir ganz sicher, dass wir dann in eine Welt kommen werden, in der Menschen noch verstärkter anderen Menschen folgen möchten. Und darauf braucht eine Medienmarke Antworten. Denn Menschen vertrauen erstmal Menschen. Gerade in einer Welt, in der wir mit synthetischen Inhalten überflutet werden. Und darauf bereiten wir uns halt gerade mit einem großen Strategieprozess vor. Das ist alles noch viel zu früh zum Kommunizieren. Da arbeitet eine sehr große Gruppe gerade dran. Wir werden das intern im Mai besprechen und sicher im Laufe des Jahres dann immer mal wieder auch gewisse Kommunikationsmeilensteine erreichen.
Und dann können wir in deinen Profilen auch die ersten Blicke hinter die Kulissen erwarten?
Definitiv. Also das ist natürlich ein Thema, über das ich schreiben werde, über das wir sehr transparent auch berichten werden, weil für uns natürlich genauso relevant ist, wie wir über diese Zukunft denken, die Frage, was unsere Community denkt und was Menschen draußen auch bereit sind mitzugehen. Ich glaube zum Beispiel, im Moment wird von unserer Branche stark unterschätzt, wie viel rein KI-generierten Text die Leute überhaupt bereit sind zu konsumieren. Das bei vielen Diskussionen in Medienunternehmen spielt das im Moment eine viel zu kleine Rolle und da muss man wirklich aufpassen. Gerade bei einem Produkt, das so hochpreisig ist wie das Handelsblatt. So, das heißt, bei uns wird es sehr wahrscheinlich auf sehr absehbare Zeit keine rein KI-generierten Inhalte im Hauptprogramm geben. Ob es dann personalisierte Newsletter oder Kurzzusammenfassungen oder gibt, ja, das ist eine andere Diskussion. Aber wenn wir eine große Story schreiben oder auch nur Nachrichten verbreiten, dann wird das auf sehr absehbare Zeit nicht KI-generiert sein.
Ja, und wer da auf dem Laufenden bleiben will, kann dir einfach bei LinkedIn folgen. Vielen Dank, lieber Sebastian, für diese sehr, sehr spannenden Einblicke und für euren großen Prozess. Viel Erfolg.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Tschüss.
Ciao.
Sie wollen sofort von neuen Folgen erfahren? Sie möchten noch mehr über das Thema wissen? Auf social-ceo.de finden Sie Abo-Möglichkeiten und viele weitere Informationen. Social CEO, der Podcast für Top-Manager, Führungskräfte und alle, die sie unterstützen und begleiten.